Herzlich willkommen zu dieser universellen Vorlesung über das Hashing. Meine Stimme ist noch nicht wieder perfekt, aber ich hoffe, dass sie zumindest heute noch durchhält unter der Voraussetzung, dass ich nicht so brüllen muss. Das heißt, meine Bitte an Sie wäre, nach Möglichkeit Ihre Privatgespräche ein klein wenig einzudämmen, beziehungsweise auf nachher oder die Pause zu verschieben. Ansonsten hatten wir uns das letzte Mal, da hatte der Julian dankenswerterweise die Vorlesung übernommen, hat ihn etwas über Hashing im Allgemeinen und dieses und universelles Hashing im Besonderen einiges erzählt. Und da war ja schon die Frage, die man sich stellt, gibt es überhaupt so etwas wie universelle Hash-Funktionen, universelle Familien von Hash-Funktionen, die man praktisch einsetzen kann? Und die Antwort war, ja, sowas gibt es und man kann sie sogar relativ einfach konstruieren. Und zwar, die Idee war, ich zerteile meinen Schlüssel, das ist das X, in K Abschnitte, wobei jeder Abschnitt eine Anzahl von Bits hat, die kleiner gleich ist der Anzahl der Bits, die man braucht, um eine geeignete Primzahl, hier dieses M, hinzuschreiben. Und dann habe ich also diese Bit-Abschnitte, das sind diese XI. Für jedes dieser XI nehme ich mir eine zufällige Zahl aus. Das ist dieses AI. Diese Zahl ist kleiner gleich dieser vorgegebenen Primzahl M. Und dann bilde ich einfach die Linearkombination und nehme diese Linearkombination modulo M. Und das ist dann meine Hash-Funktion. Schauen wir uns das ganz konkret an. Ach so, und die Behauptung, die jetzt ist, die wir aufstellen, ist, dass diese Familie von Hash-Funktionen eine 1-1 universell ist. Und der Witz von dieser Familie von Hash-Funktionen ist, dass jede einzelne Hash-Funktion verhältnismäßig einfach berechenbar ist. Und dieser Satz hier besagt, dass es trotzdem eine sehr gute Hash-Funktion ist, die eine gegebene Menge S von Schlüsseln erstaunlich gleichmäßig über das Intervall 0 bis M-1 verteilt. Schauen wir uns jetzt mal genau an, wie das jetzt ganz konkret für einen Beispieler aussehen würde. Also nehmen wir an, die Größe der Hash-Tabelle hätten wir gewählt als die Primzahl M gleich 269. Okay, die nächst kleinere Zweierpotenz ist 256 oder 2 hoch 8. Und das heißt, wenn wir einen 32-Bit-Schlüssel haben, dann zerteilen wir den in Pakete zu 8 Bit oder entsprechend hier in 4 Bytes. Also diese XI entsprechen dann den einzelnen Bytes des Schlüssels. Für jedes solche Byte benötigen wir dann das zugehörige AI. Das ist eine zufällige Zahl zwischen 0 und 268. Ja, also diese als Schlüssel könnten wir deshalb zum Beispiel wählen, hier, das wären jetzt so 4 Zahlen, diese AI 2, 4, 261 und 16. Und die könnten wir dann benutzen, um einen konkreten Schlüssel, das ist dieses X hier, mit einem Hashwert zu versehen. Ja, und den Hashwert kriegt man dann halt, indem man diese Formel ausrechnet. Das heißt, der Reihe nach die Bytes in dem X mit 2, 4, 261 und 16 zu skalieren und dann aufzuaddieren und modulo der Primzahl 269 zu nehmen. In diesem konkreten Fall kommt dann halt zufälligerweise 66 raus. Das heißt, dieser gegebene Schlüssel, der aus diesen 4 Bytes besteht, würde auf 66 gehasht. Okay? Kann man diese Rechnung nachvollziehen? Und jetzt wollen wir nachweisen, dass dieses verhältnismäßig einfache Verfahren, das wir uns ausgedacht haben, tatsächlich eins universell ist. Okay? Dazu müssen wir uns anschauen, wie wahrscheinlich, wenn wir irgendeine zufällige Hash-Funktion hernehmen, wie wahrscheinlich ist es, dass bezüglich dieser Hash-Funktion 2 verschiedene Schlüssel auf denselben Hash-Wert abgebildet werden. Ja, also nehmen wir hier so ein X und so ein Y und wir fragen uns, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hashwert von X und der Hashwert von Y gleich sind. Ja, und das Ereignis, was hier stattfindet, was die Zufälligkeit bewirkt, ist nicht die Auswahl von X und Y, sondern die Bestimmung von dem A. Das ist die Zufallsvariable. Ja, diese verschiedenen A1 bis AK, die würfeln wir zufällig aus. Okay. Nehmen wir uns jetzt also so ein X und ein Y her, die verschieden sind, aber denselben Hashwert haben. Wenn X und Y verschieden sind, dann gibt es zumindest eines der Abschnitte XJ, eines der Abschnitte J, so dass XJ verschieden von YJ sind. Ja, weil wenn für jedes J XJ gleich YJ wäre, dann wären die beiden ja gleich. Also muss es mindestens ein J geben, wo die beiden verschieden sind. Ja? Weil die Zahlen XJ und YJ so klein sind, ist auch diese Differenz zwischen den beiden kleiner als das M. Und das heißt, es muss verschieden von 0 sein. Weil wenn es gleich 0 wäre, dann wären die beiden XJ und YJ ja gleich, bis auf ein Vielfaches von M. Aber da die beiden Zahlen ja so klein sind, ist ihre Differenz, die verschieden von 0 ist, irgendwie kleiner als das M. Deswegen muss also auch XJ minus XYJ ungleich 0 modulo M sein. Nicht nur absolut, sondern auch modulo M. Ja? Was folgt daraus? Modulo einer Primzahl. Die ganzen Zahlen modulo einer Primzahl bilden einen Körper. Ja, und das heißt, zu jeder Zahl zwischen 1 und p-1 und m-1 gibt es ein multiplikatives Inverses. Das ist eine andere Zahl aus diesem Bereich, so dass wenn ich die beiden multipliziere, dann 1 modulo m rauskommt. Da kommt natürlich nicht 1 raus, wenn man die beiden Zahlen multipliziert, weil das sind jetzt beides positive Zahlen, die möglicherweise verschieden von 1 sind. Wenn ich die multipliziere, kommt natürlich irgendeine Zahl raus. Die ist natürlich nicht notwendigerweise 1. Aber sie ist 1 modulo m. Ja? Und das heißt also, modulo m gibt es zu diesem xj minus yj ein Inverses. Ja, das ist eine Eigenschaft von dieser Modulo-Rechnung. Okay. Und das heißt insbesondere, wenn ich dann so eine Gleichung habe, irgendeine solche Gleichung für irgendwelche AJs oder für irgendwelche AJs und irgendwelche Bs, dann kann ich die nach AJ auflösen. Wie kann ich die nach AJ auflösen? Egal wie das B aussieht, ich nehme einfach dieses Ding hier und multipliziere modulo M das Inverse dazu von rechts dran oder von links, das ist wurscht. Und dann kann ich damit also das AJ ausrechnen. Nämlich das AJ ergibt sich dann als dieses Inverse multipliziert mit B und das ganze modulo M genommen. Okay, das ist wie bei normalen Zahlen, so wie Sie das von Brüchen und von rationalen Zahlen her kennen. Ja? Nochmal, aus dem B und dem XJ minus YJ kann ich also das AJ ausrechnen. Okay, da denken Sie, so what, ja, kann ich halt das AJ ausrechnen, aber es hat die folgende Konsequenz. Angenommen, also nehmen wir mal an, wir haben also jetzt dieses X und das Y, die verschieden sind, aber deren Hashwerte gleich sind. Ja, das heißt, diese Linearkombinationen sind gleich modulo M. Dann heißt das, dann bringe ich jetzt von diesen beiden Summen alles auf eine Seite, was verschieden von dem Index J ist, und die beiden Summanden, die sich auf den Index J beziehen, auf die linke Seite. Dann habe ich auf der linken Seite dieses AJ mal dieser Differenz XJ minus YJ stehen und auf der rechten Seite irgendeine Summe, die aus den AIs besteht und den XIs und den YIs. Ja? Und jetzt schauen Sie sich diese Gleichung hier an und jetzt nennen Sie das hier zum Beispiel B. Und was folgt daraus? Da folgt daraus, dass Sie dieses AJ aus den anderen Koeffizienten AI und den YIs und XIs ausrechnen können für das gegebene Paar von X und Y. Ja? Das heißt, wenn Sie ein A haben, sodass die Hashwerte von X und Y gleich sind, dann können Sie von diesem A K minus 1 Komponenten frei wählen und dann können Sie immer die zugehörige andere Komponente AJ ausrechnen. Ja? Also die Anzahl solcher Hashfunktionen, die diese Eigenschaft haben, ist deshalb, naja, Sie wählen diese K minus 1 weiteren Werte, das heißt, die Anzahl ist gerade m hoch k minus 1. Ja, weil es gibt m Möglichkeiten für jedes AI es auszuwählen und das müssen Sie für k minus 1 für alle Komponenten außer der J tun. Das gibt dann m hoch k minus 1 Möglichkeiten. Ja, und das setzen Sie ins Verhältnis zu den m hoch k Möglichkeiten überhaupt, die es überhaupt für Hashfunktionen gibt. Und das Verhältnis, da jede einzelne Hashfunktion gleich wahrscheinlich ist, ist das Verhältnis von den beiden gerade die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer zufälligen Hashfunktion die Werte von x und y gleich sind. Und wenn Sie jetzt dieses m hoch k minus 1 durch m hoch k teilen, dann kommt gerade 1 durch m raus. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kollision stattfindet, ist für festes X und Y bei zufälliger Hashfunktion ist gerade 1 durch M. Und das ist gerade die Eigenschaft, die eine 1 universelle Familie von Hash-Funktionen besitzen muss. Und das haben wir damit nachgewiesen. Okay? Ist das klar? Diese Art von Linearkombination von diesen Blöcken ist nicht die einzige Art und Weise, wie man gute Hash-Funktionen konstruieren kann. Eine andere populäre Familie von Hash-Funktionen kriegt man, indem man wieder den Schlüssel in so Blöcke einteilt, das sind diese XI, dann aber für jeden einzelnen Block nicht ein eigenes AI auswürfelt, sondern nur ein einzelnes A auswürfelt und dann einfach den ersten Block mit 1 wichtet, den zweiten Block mit A wichtet, den dritten Block mit A Quadrat wichtet und so weiter. Ja, diese Art von Hash-Funktion, und das Ganze nimmt man dann modulo M. Diese Art von Hash-Funktion ist nicht so verschieden zu den Hash-Funktionen, die in Java verwendet werden, wenn man da Strings hasht. Die benutzen so etwas Ähnliches, aber in etwas vereinfachter Form. Hier diese Form, diese etwas spezifischer gewählte Form, hat den gegenüber derjenigen Hash-Funktion in Java für Strings, die sozusagen praktisch gut ist, über die man aber nicht so viel beweisen kann, hat diese Hash-Funktion hier den Vorteil, dass man über sie auch etwas beweisen kann. Was man nämlich über diese Familie von Hash-Funktionen beweisen kann, ist, dass sie nämlich eine K-universelle Familie ist. Wobei dieses K, ich wollte es schön rot malen, dieses K hier gerade die Anzahl der Blöcke ist, in die wir den Schlüssel aufgeteilt haben. Oder anders ausgedrückt, das ist 1 plus den Exponent von diesem Polynom, das wir hier haben. Ja, die Summe läuft ja hier bis a hoch k minus 1. Wie kann man das berechnen? Wie kann man das beweisen, dass diese spezielle Familie diese Eigenschaft hat? Ja, also insbesondere müssen Sie sich jetzt ein konkretes Beispiel denken, wenn Sie... Ist wieder so ein bisschen Gemurmel. Wenn Sie unser Beispiel von der letzten Folie, das war nicht die letzte Folie, aber von dem letzten Beispiel vor dem Beweis sich erinnern, da hatten wir 4 Blocks. Ein 32-Bit-Schlüssel in 4 Blocks A1 Byte aufgeteilt. Wenn wir anstelle von A1 bis A4 da nur ein einzelnes A wählen und dann eben wichten mit 1 A, A Quadrat und A hoch 3, dann kriegen wir nach dieser Rechnung also eine 4-universelle Familie von eine 4-universelle Familie von Hash-Funktionen. Das heißt, wir müssen weniger Bits raten, weil wir nur ein A raten müssen anstelle von 4 A's. Aber dafür ist die Anzahl der Kollisionen oder die Wahrscheinlichkeit einer Kollision 4-mal so hoch. Vorher war sie 1 durch M, jetzt wäre sie 4 durch M. Und dann können wir uns praktisch überlegen, ob in unserer Anwendung wir mit diesem vierfach erhöhten Kollisionsrate, ob das für unsere Anwendung ausreicht oder ob es für unsere Anwendung extrem wichtig ist, möglicherweise in mehr zu raten, aber dann weniger Kollisionen zu haben. Man hat ja sozusagen einen Trade-off zwischen Zufälligkeit und Anzahl der Kollisionen. Okay? Jetzt wollen wir uns kurz überlegen, wie man nachweist, dass sowas möglicherweise K universell ist. Und hier nehmen wir also wieder an, wir hätten 2 Schlüssel, die verschieden sind, aber durch diese Hash-Funktion für ein gegebenes A auf denselben Wert gehasht werden. Wir hätten also diese Eigenschaft. Ja? Und das heißt also im Klartext, die Differenz der beiden Hash-Werte ist 0. Und weil dieses H' ja so sind ja Polynome in den A, können wir diese Differenz der beiden Hash-Werte auch schreiben als dieses Polynom, wobei in den A vom Grad k-1, wobei die Koeffizienten eben jeweils gerade die Differenzen der beiden der Blocks sind, von dem ai des xi minus yj. Unterhalten Sie sich da oder bitte, worum geht's? Würden Sie sich bitte setzen? Wie bitte? Oh, Entschuldigung. Wer hat ihn denn gerufen? Seit wann ist er? Hat er denn den Kollaps? Wie bitte? Ich hoffe, ich habe es hier nicht so mit fürchterlichen Beweisdetails jemanden in den körperlichen Ruin getrieben. Okay, also gute Besserung. Entschuldigung, dass ich Sie so angepflaumt habe, aber ich wusste nicht genau, was da so los ist. Okay, also, wir haben jetzt hier so ein Polynom und die Koeffizienten sind diese Differenzen. Und wir fragen uns jetzt, also für welche a's kommt da 0 raus? Ja, das heißt, wir haben ein Polynom und wir wollen wissen, wie sehen die Nullstellen aus? Und das Polynom hat den Grad k-1. Und damit ein Polynom von einem bestimmten Grad, sagen wir mal ein Polynom vom Grad 1, das ist dann gerade a plus bx, das wissen wir, hat eine Nullstelle. Eine quadratische Gleichung hat höchstens 2 Nullstellen. Eine kubische Gleichung hat höchstens 3 Nullstellen. Also ein Polynom vom Grade k-1 hat höchstens k-1 Nullstellen. Jetzt habe ich Ihnen natürlich, indem ich Ihnen diese Beispiele aufgeführt habe, habe ich eine sogenannte unvollständige Induktion betrieben und habe dann an Ihr allgemeines Verständnis appelliert. Aber tatsächlich gibt es diesen sogenannten Fundamentalsatz der Algebra, der beweist, dass eben ein Polynom vom Grad k-1 nicht mehr als k viele Nullstellen hat, beziehungsweise wenn ein Polynom mehr Nullstellen hat als k-1, dann muss es schon einfach identisch gleich 0 sein. Ja, da hier dieses xi minus xj, da wir annehmen, dass dass x und y verschieden sind, haben wir hier nicht das identische Nullpolynom, also gibt es höchstens k-1 viele a's, für die dieses Polynom hier 0 sein kann. Ach, das gilt natürlich nur, das habe ich jetzt, muss ich vielleicht noch eine Anmerkung machen, diese Annahme, dass dann eben ein Polynom vom Grad vom Grade 5 höchstens 5 Nullstellen hat, das gilt natürlich, so wie wir das kennen, typischerweise nur über den rationalen Zahlen oder den reellen Zahlen, aber tatsächlich gilt das Gleiche auch in jedem Körper, in jedem solchen Restklassenkörper, unter der Voraussetzung zumindest, dass der Grad des Polynoms kleiner als dieses m ist. Also genauer gesagt kleiner als m minus 1 ist. Und wir nehmen deshalb hier auch an, dass dieses k, das heißt die Anzahl der Blocks, eben kleiner als das m ist und damit auch dieses k minus 1 kleiner als das m minus 1. Okay? Gut, und daraus können wir also jetzt einfach schließen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese spezielle Hashfunktion für x und diese Hashfunktion x und y auf denselben Hashwert abbildet, das entspricht halt jeweils einer Nullstelle von diesem Polynom und das sind dann höchstens k minus 1 durch m minus 1 viele Möglichkeiten. Ja, m minus 1 ist die Anzahl aller a's, die wir wählen können. Und k minus 1 sind die Anzahl der Nullstellen. Und dann ist halt dieses k minus 1 durch m minus 1 ist kleiner gleich, kann man nach oben abschätzen, durch k durch m. Und daraus folgt dann, dass diese Familie von Hashfunktionen k universell ist. Okay? Das war das. Jetzt haben wir also erkannt, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, in diesem Sinne universelle Familien von Hashfunktionen, dass es also universelle Familien von Hashfunktionen gibt, mit denen wir die erwartete Anzahl von Kollisionen verringern, klein halten können. Jetzt wollen wir dieses Hashing, einen Algorithmus, um für also eine Datenstruktur, die man mit Hilfe so einer Hashfunktion aufbauen kann, hatte der Julian Ihnen bereits erklärt. Das war dieses Hashing mit Chaining. Das war im Prinzip, hatte man dann ein Array angelegt und dann hat man an der Stelle i hat man alle diejenigen Elemente abgelegt, für die die Hashfunktion den Schlüssel auf i abbildet. Und das heißt, mit dem Konflikt ist man umgegangen, indem man die in eine Liste, alle die im Konflikt stehen, in eine Liste tut. Das hat allerdings den Nachteil, Listenelemente hatten wir uns schon einmal überlegt, die können irgendwo im Speicher sein, das heißt, wir haben hier möglicherweise keine gute Speicherlokalität. Man könnte deshalb daran denken, dass man versucht, diese Speicherlokalität zu erhöhen, indem man nicht da Listen anbringt, sondern diese Hashing mit sogenanntem Linear Probing ausstattet. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, was heißt das? Linear Probing. Hier haben wir unsere Elemente, die wir in der die Schlüssel jetzt nur von den Elementen, die wir in der Hash-Tabelle ablegen wollen. Und was wir dann machen ist, anstelle ein Array von Listen anzulegen, legen wir alleine nur ein Array an, das wir allerdings ein bisschen größer machen. Und dann ist die Idee, wenn wir hier zum Beispiel diese 14 haben, und es an diese Stelle gehasht wird, dann schreiben wir es dahin. Und genauso, wenn wir hier diese 5 haben und die wird auf diese Stelle gehasht und da ist Platz, dann schreiben wir es dahin. Ein Problem entsteht nur dann, wenn wir die dumme Situation haben, wie hier die 1, die 3 und die 19, die alle an die gleiche Stelle geschrieben werden wollen. Und dann nehmen wir an, wir fingen mit 3 an. Da gibt's 1 und 19 noch nicht. Das heißt, diese Stelle da unten ist frei. Und wir können deshalb da einfach die 3 hinschreiben. Jetzt kommt als nächstes die 19 daher, die wir ebenfalls in diese Hash-Tabelle einfügen müssen. Aber die Stelle, wo wir die 19 hinschreiben wollen, ist ja schon belegt. Was machen wir da? Und dann ist das Linear Probing, dass wir dann einfach nach rechts eben so lange weitergehen, bis wir eine freie Stelle finden. Und dort schreiben wir die 19 hin. In diesem Fall ist das Nachbarfeld frei. Und da können wir da direkt die 19 hinschreiben. Das heißt natürlich, wenn dann das dritte Element kommt, die 1, dann ist nicht nur die ursprüngliche, die eigentliche Stelle belegt und die Nachbarstelle. Das heißt, da müssen wir noch ein Stückchen weiterlaufen, bis wir da die freie Stelle finden. Und dann würde die 1 noch weiter da drüben abgelegt werden. Ja? Das ist irgendwie die Idee. Und das funktioniert gut, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie wenige Elemente haben, die Sie in einer relativ großen Hashtable unterbringen müssen. Weil dann gibt es ab und zu mal Kollisionen, aber rechts und links von diesen Kollisionen ist ziemlich viel Platz. Das heißt, Sie können da weiterlaufen und dann finden Sie schon Platz, um Ihr Element abzulegen. Ja. Kritisch ist es natürlich, wenn Sie dann an die Grenzen stoßen und Ihr Array ziemlich dicht gepackt ist mit Elementen und Sie dann an die Grenzen stoßen, dann könnte es sein, dass Sie nicht nur über alle diejenigen Partner drüber rauslaufen, mit denen Sie in Konflikt stehen, sondern dass Sie in den nächsten Block gewissermaßen reinlaufen und dann sozusagen über den auch noch drüber hinweglaufen müssen, bis Sie endlich eine freie Stelle finden. Ja, das heißt, es könnte sehr lange dauern. Und dann ist es schlecht. Aber der Vorteil, obwohl diese Datenstruktur sehr einfach ist und sehr alt, ist sie, würde ich mal sagen, erstaunlich effizient in der Praxis, weil das Cache-Verhalten halt so gut ist. Die Elemente, die alle auf dieselbe Stelle gehasht werden, liegen halt alle dicht nebeneinander. Und dieses Probing, da müssen Sie typischerweise bei diesem Linear Probing eben nur im Cache nachschauen, ob da schon was hingeschrieben worden ist. Und das sind alles unglaublich schnelle Zugriffe. Hier ist also nochmal der kleine Algorithmus hingeschrieben, der so einfach ist, dass man sich fast schämt, ihn als Code zu zeigen. Also wenn Sie einfügen müssen, dann bestimmen Sie erstmal die ideale Stelle, wo Sie ein Element E hinschreiben müssen, indem Sie die Hash-Funktion auf den Key anwenden. Und dann, solange eben, wenn die Stelle I besetzt ist und beziehungsweise E an dieser Stelle nicht schon steht, dann gehen Sie zur nächsten Stelle. Das ist in diesem Falle I plus 1, modulo M, ja, weil wenn Sie am rechten Rand angekommen sind, dann machen Sie halt einfach am linken weiter und suchen halt weiter, so lange, bis Sie eben eine leere Stelle finden und dann schreiben Sie dort das E hin. Und genauso, wenn Sie nach einem speziellen Schlüssel suchen, dann schauen Sie erstmal an der Stelle H von K nach und wenn dort ein Schlüssel steht, entweder gar nichts steht, wenn dort etwas steht, aber dasjenige, was da steht, hat nicht den Schlüssel K, dann haben Sie den Schlüssel noch nicht gefunden und Sie müssen den nach links weiterlaufen. Ja, okay. Und natürlich, hier in diesem Fall ist dieses Find so, dass es eben entweder das Element zurückliefert oder null. Das heißt, in dem Moment, wo das Element E nicht enthalten ist, dann finden Sie eben irgendwann mal ein T von I, das null ist, und dann liefern Sie diese null zurück. Okay? Gibt's Fragen? Bitte. Bitte laut reden. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Da haben Sie völlig recht. Wenn die Hash-Table ganz voll ist, dann würden sie ja immer laufen und suchen nach irgendetwas, was leer ist, und das würden sie überhaupt nicht finden. Und das heißt, der Algorithmus terminiert nicht. Ein wunderbarer Punkt. Man muss, damit dieses Linear Probing, dieses Hashing mit Linear Probing funktioniert, im Prinzip immer mit protokollieren, wie viele Elemente bereits in der Hashtable drin sind. Und dann, wenn man da feststellt, dass eben noch nicht so viele drin sind, dann kann man sicher sein, dass es irgendwo noch eine Null gibt. Aber ein sehr guter Einwand. Gibt es noch weitere entsprechend gute Einwände? Ja, okay. Also das hatten wir schon bemerkt, dass der große Vorteil ist, dass man hier zusammenhängende Speicherbereiche durchläuft beim Suchen und beim Einfügen und dass damit die Cache-Effizienz hoch ist. Und wenn Sie also tatsächlich etwas machen wollen, was wirklich kritisch ist, und dann sollten Sie Cache-Effizienz auf jeden Fall beachten, und dann wäre das ein Mittel der Wahl, das zu erreichen. Ein großer Nachteil gibt es aber trotzdem mit dieser Datenstruktur, oder einen, der, vielleicht sollte ich das mit in Schwarz markieren, damit wir entsprechend in Trauer verfallen, dass es mit dem Löschen dieser Datenstruktur schwieriger ist. Wenn wir aus einer Liste ein Element löschen, dann haben wir, wissen wir, Listen, da kann man Elemente löschen, das ist kein Problem. Aber hier ist es nicht so leicht, ein Element zu löschen, weil es im Prinzip heißt, wir müssen ein Element in einem Array löschen. Wie können wir das tun? Also eine Möglichkeit ist, und das ist immer eine nicht völlig unelegante, wir löschen einfach nicht. Löschen wird einfach überschätzt. Ja, und letztendlich, das denken Sie ja vielleicht bei Ihrer E-Mail auch manchmal, löschen wird überschätzt, man kauft sich im Zweifelsfall halt irgendwann mal ein bisschen mehr Speicher. Ja, und in diesem Fall, auch in vielen Anwendungen, ist es keineswegs immer erforderlich, dass man Daten löscht, sondern es ist manchmal sogar sehr nützlich, wenn man die aufhebt sich. Also für solche Anwendungen ist das ideal. Wenn man tatsächlich löschen muss, weil man an die Grenzen des Speichers gerät, dann muss man sich etwas ausdenken. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass man die Positionen nicht wirklich löscht, aber zumindest die Elemente, die an diesen Positionen stehen, unkenntlich macht, indem man sie durch irgendein Sonderzeichen ersetzt. In diesem Falle sollte es aber verschieden von diesem Null-Element sein. Warum eigentlich? Weil wir dahinter möglicherweise kam noch etwas, was erst durch dieses Linear Probing über diese Stelle drüber gelaufen ist und dann nachher eingefügt wurde. Wenn wir an dieser Stelle, das wo wir vorne ein Element gelöscht haben, wenn wir da Null hinschreiben, dann geht das die nächste Suche immer nur bis zu dieser Stelle und alles, was rechts davon steht, das mache ich von meiner Seite aus die richtige Handbewegung, aber von Ihrer Seite aus müsste ich diese Handbewegung machen, also was rechts davon steht, das wird dann einfach nicht mehr gefunden und das wäre natürlich auch ein bisschen traurig. Ja? Deswegen müssten wir dann an dieser Stelle dieses Element, was wir löschen, nicht durch Null ersetzen, sondern durch ein spezielles Element. Dann hätten wir es zwar gelöscht, das heißt, das Element selber hätten wir gewissermaßen einkassiert, aber in unserer Tabelle hätten wir den Platz nicht freigegeben, dort hätten wir es nicht einkassiert. Das heißt, wir würden nur partiell etwas gewinnen. Was wir allerdings machen können ist, wenn unsere Tabelle zu voll wird, könnten wir sie in eine neue Tabelle einfach umkopieren und bei dieser Gelegenheit so eine Art Speicherbereinigung machen. Das wäre eine Möglichkeit, dann könnten wir alle diese speziellen Löschsymbole dann wieder rausquetschen, sozusagen so rausquetschen aus unserer Hash-Tabelle und dadurch wieder Platz gewinnen. Das wäre diese periodische Reorganisation, die wir uns möglicherweise vornehmen könnten. Und wenn die nicht zu oft stattfindet, dann würden wir sogar im amortisiert nicht zu sehr darunter leiden, unter diesen Kosten der Reorganisation. Eine andere Möglichkeit, die zumindest eine andere, möglicherweise praktische Möglichkeit, aber möglicherweise auch nicht ganz billige Möglichkeit wäre, dass wir einfach, wenn wir das Element, ein Element entfernen, wir anschließend wieder die Invariante sicherstellen, dass diese Lücke, die entsteht, gewissermaßen, dass keine Lücken entstanden sind. Das heißt, wir fügen kein Sonderzeichen ein, sondern wir schieben gewissermaßen die Elemente, die rechts von dieser entstandenen Lücke stehen, da rein. Oder wir schieben zumindest das am rechtesten stehende Element, das in Frage kommt, da rein. Sowas könnte man dann zum Beispiel tun. Schauen wir uns hier vielleicht das am Beispiel an. Wir hätten, wie das aussehen könnte, also das hier wäre zum Beispiel die ideale Position für die 14 und für die 3. Während die 5, mache ich jetzt mal sozusagen wieder weg, während die 5 die ideale Position für die 5 ist, aber auch für die 19. Die 1 dagegen ist bereits an der idealen Position. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten die 3 gefunden und hätten die da beseitigt. Was hat das für Auswirkungen? In der Kette derjenigen Stellen, die an dieser Position, die auf diese Position gehasht werden, ist alles gut. Ja, da gibt's ja nur noch die 14, da brauchen wir gar nichts machen. Aber die 19, die rechts davon steht, hat als ideale Position die 5, die links von der Lücke steht. In diesem Falle müssten wir also diese 19, obwohl die gar nicht in dieser Kette von der 3 enthalten ist, trotzdem ebenfalls nach links rücken. Das heißt, hier rüberschieben. Ja, das heißt, wir müssten hier so eine von der Lücke aus nach rechts schauen, ob da Elemente sind, deren Idealposition ein Element steht, deren Idealposition links von der Lücke ist oder in der Lücke. Und dann müssten wir die nachrücken lassen. Und auf diese Art und Weise diese Lücke nach rechts wandern lassen, bis wir entweder vor einem Element stehen, wo rechts davon wieder eine Lücke ist, oder wir bei einem Element angekommen sind, was bereits an seiner Idealposition angekommen ist, wie hier die 1, die ja an der Idealposition ist. Das heißt, hier müssen wir diese Lücke hier müssen wir deshalb nicht weiter propagieren. Okay? Gut, jetzt fragen wir uns natürlich, bitte. Bitte laut reden.
Es könnte ja jetzt auch was rechts von der 1 stehen.
Aber das ist egal, weil da ist schon an der 1.
Ja, aber ich sage, die 1 ist an der Idealposition, aber es kann doch rechts was von der 1 stehen, was erst später dazu gekommen ist, was aber die ideale Position bei der 5.
Das stimmt, da haben Sie recht. Man muss tatsächlich wissen, das stimmt, man muss alle Elemente kennen, deren Idealposition links von der Lücke stehen. Da haben Sie recht. Also ich kann nicht einfach, das habe ich falsch gesagt, das haben Sie richtig bemerkt, ich kann nicht einfach mir das nächste Element angucken und schauen, ist das, wenn es an Idealposition ist, muss ich nichts mehr machen, sondern ich muss wirklich so weit weiterlaufen, bis ich zu einer Lücke komme. Und dann kann ich erst aufhören. Das ist die Abbruchbedingung. Da haben Sie völlig recht. Danke. Gibt es noch einen entsprechenden Hinweis? Danke. Okay, jetzt ist unsere... Ja, ist doch gut, wenn Sie aufpassen. Und auf die Finger schauen wir. Jetzt haben wir festgestellt, gerade bei dem Linear Probing ist es fatal, wenn die Tabelle zu klein ist. Und auch bei dem einer Hash-Tabelle mit Chaining könnten uns die Kosten, die bei Kollisionen auftreten, zu teuer sein. Und dann würden wir uns entscheiden wollen, die Tabelle zu vergrößern. Jetzt haben wir aber hier ein kleines Problem. Und das Problem ist, dass wir... noch haben wir dieses Problem nicht. Hier vermerken wir erstmal, was wir machen wollen. Und das eine ist also, wir könnten eben die Tabelle vergrößern. Oder natürlich könnte es auch sein, dass einfach zu viele Elemente aus unserer Tabelle rausgelöscht sind, dass wir die Tabelle wieder verkleinern wollen. In beiden Fällen drei Hausaufgaben erledigen. Das erste ist, wir müssen überhaupt erstmal feststellen, was könnte denn eine geeignete Tabellengröße sein. Dann relativ zu dieser neuen Tabellengröße müssen wir eine neue Hash-Funktion uns berechnen und dann erst können wir aus der alten Tabelle die Elemente der Reihe nach herausnehmen und in die neue Tabelle übertragen. Ja? Jetzt bei einer geeigneten Tabellengröße, warum ist es leicht, ist es schwer? Warum ist es möglicherweise nicht ganz so leicht? Zumindest bei den Hash-Funktionen, die wir uns angeschaut hatten, war die Tabellengröße eine Primzahl. Und Primzahlen, wissen wir, gibt es zwar unendlich viele, aber wenn die Zahl relativ groß ist, dann ist es vielleicht nicht ganz leicht, eben eine geeignete Primzahl zu finden. Wie machen wir das? Ja, also eine Idee ist, also eine Beobachtung ist, die wir uns jetzt auch wieder von den Mathematikern borgen. Eine Beobachtung ist, dass in einem Intervall für jedes K, das K hat jetzt nichts mit der Blockgröße oder sonst irgendwas zu tun, für jede Zahl K gibt es eine Primzahl zwischen K hoch 3 und K plus 1 hoch 3. Das ist eigentlich sogar ein erstaunlich kleines Intervall. Das nehmen wir jetzt wie einen Schicksalsschlag hin. Das haben wir in irgendeinem Lehrbuch für Zahlentheorie in der Lehrbuchsammlung der Mathematik nachgeschlagen. Ja? So kommt man zu dieser Art von Information. Und das versuchen wir jetzt auszubeuten. Wir wissen also, in einem relativ kleinen Intervall steckt irgendwo eine Primzahl drin. Und die Frage ist, wie finden wir diese Primzahl? Und was kennen wir denn für eine Methode, um eine Primzahl zu finden? Und natürlich fällt Ihnen als erstes, und vielleicht auch mir fällt als erstes, da einfach ein, das siebte Eratosthenes, was Sie wahrscheinlich schon im ersten Semester dreimal hoch und runter programmieren mussten. Ja? Und das heißt, Sie fangen dann mit 2 an oder was, und gehen dann der Reihe nach der 2 vielleicht alle ungeraden Zahlen durch, bis zur Wurzel der Zahl n, also um herauszufinden zum Beispiel, ob n eine Primzahl ist oder um eine Primzahl unten drunter zu finden. Wenn Sie bis zur Wurzel keine Primzahl gefunden haben, dann gibt es eben keinen Teiler gefunden haben, dann liegt eine Primzahl vor. Und 7 heißt das deshalb, weil sozusagen die eine Möglichkeit, Sie können das eben auch wie ein Sieb benutzen, indem Sie sich eben erst ein Intervall von Kandidatenzahlen hernehmen, also hier zum Beispiel alle zwischen k hoch 3 und k plus 1 hoch 3 und dann streichen Sie der Reihe nach die Nicht-Primzahlen raus. Also erst alle geraden Zahlen, dann alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind und so weiter. Ja, und Sie müssen nur so lange rausstreichen, bis Sie bei eben der Wurzel von der größten Zahl, die da drin möglicherweise vorkommen ist, angekommen sind. Das heißt, Sie müssen nur bei den Teilbarkeitsprüfungen bis Wurzel aus k plus 1 hoch 3 gehen. Ja? Und dann, nachdem wir alle diese Nicht-Primzahlen rausgestrichen haben, bleiben dann alle Primzahlen übrig und wir wissen, es gibt dann mindestens eine und das ist dann eine Primzahl in diesem Intervall und wir sind glücklich. Ja, das wäre die Idee. Gut, das heißt, hier ist noch einmal sind die einzelnen Schritte noch einmal aufgeführt. Wir wissen, es gibt eine Primzahl, die hier drin ist. Jede Nicht-Primzahl hat einen Teiler, der kleiner gleich der Wurzel aus k plus 1 hoch 3 ist. Und dann streichen wir eben der Reihe nach die Vielfachen von allen möglichen Teilern heraus. Wie teuer ist die ganze Geschichte? Zuerst einmal müssen wir uns dazu überlegen, wie groß ist dieses Intervall, in dem wir unsere Primzahl suchen. Die Größe von diesem Intervall zwischen k hoch 3 und k plus 1 hoch 3 ist obere Schranke minus untere Schranke plus 1. Das ist genau dieses grüne Ding da, was ich hier hingeschrieben habe. Und jetzt gibt es halt wieder dieses übliche Term umformen, Term vereinfachen und so weiter. Also dieses k plus 1 hoch 3, lässt sich nach binomischem Dings da mit binomischer Formel so hinschreiben und da ziehen wir k hoch 3 ab. Das heißt insbesondere streichen sich die dritte Potenz von k kürzt sich gerade raus. Das heißt, was insgesamt übrig bleibt, ist ein Polynom vom Grad 2 in dem K und nicht von dem Grad 3 mehr. Und das ist sozusagen erstens interessant und zweitens hier entscheidend. Ja? Und zwar genauer gesagt ist das Polynom, was dann da herauskommt, eben dieses 3 mal K Quadrat plus 3 mal K plus 2. Warum plus 2? Das ist einmal diese 1 hier und dann kommt noch diese 1 dazu. Deswegen ist hier hinten eine plus 2. Okay? Und jetzt, damit wissen wir, wie viele Elemente in dem Intervall sind. Damit wissen wir auch, wie teuer es ist, da ein Element, ein Vielfaches von irgendeinem J, alle Vielfachen von einem J rauszustreichen. Nämlich, wie viele Vielfachen von dem J gibt es in diesem Intervall? Naja, ungefähr k Quadrat durch J. Und so viele Dinge werden rausgestrichen. Ja? Und das machen wir für jedes J zwischen, 2 und dritte Wurzel aus k plus 1 hoch 3. Und das heißt, der Aufwand, der hier entsteht, für das Rausstreichen ist dieses hier. Zwischen j gleich 2 und k plus 1 hoch 3 halbe müssen wir eben dieses k Quadrat durch j, immer mit irgendeinem konstanten Faktor, an Zeit investieren. Und wir fragen uns natürlich jetzt, wie teuer ist das? Dann versuchen wir das ein bisschen zu vereinfachen. Das Erste, was wir machen, ist, wir ziehen diesen gemeinsamen Faktor k raus und dann haben wir so eine Summe von j gleich 2 bis k plus 1 hoch 2 Drittel von 1 durch j. Und dann ist die Frage natürlich, wie wie können wir diese Summe abschätzen? Und dann greifen wir an dieser Stelle wieder in unsere Trickkiste aus mathematischen Formeln. Und da steht, dass wenn ich irgendwie so eine Summe von Kehrwerten habe, die von 1 bis n laufen, dann ist die Summe davon, lässt sich abschätzen nach oben durch 1 plus ln n. Und dieses ln ist der Logarithmus naturalis, also zur Basis e, und nach unten durch ln selbst. Das heißt, man kennt diese Summe sehr genau. Okay? Das heißt, um dieses Ding hier abzuschätzen, ja, also diese Formel nehmen wir jetzt einfach auch Gott gegeben hin. Und wie beweist man die eigentlich? Ja, da erinnert man sich irgendwie an diese aus der Integralrechnung in der Schule, dass 1 durch x die Stammfunktion dafür der Logarithmus ist, der natürliche Logarithmus. Und wenn man dann diese Teilsumme hier, ist gewissermaßen so eine Summe, die den Logarithmus von oben abschätzt. Und das andere, die untere Schranke, kriegt man weil auf eine ähnliche Weise. Ja, also das heißt, es ist jetzt kein großes, diese rote Formel ist jetzt nicht so, dass wir jetzt darüber tief erstaunt sein müssten, wie schlau die Mathematiker sind, sondern das könnten wir uns, wenn wir uns ein bisschen anstrengen würden, mit unserer Schulmathematik ebenfalls zusammenreimen. Okay, aber für uns ist es jetzt einfach nur ein Hilfsmittel, um diese Summe abzuschätzen. Und also stellen wir fest, größenordnungsmäßig, um diese Summe abzuschätzen, gibt es also den Logarithmus und die obere Schranke, wie weit diese Summe läuft, das ist das Entscheidende, was wir hier berücksichtigen müssen. Und diese obere Schranke ist k plus 1 hoch 3 halbe. Das heißt, wir haben deshalb hier o von ln k plus 1 hoch 3 halbe. Okay, und jetzt tut mir leid, wenn ich jetzt hier immer auf dieser Schulmathematik so herumreite, muss ich leider auch noch eine weitere Rechenregel anwenden, die Sie vielleicht in der Schule schon kennengelernt hatten, dass, wenn ich Logarithmus anwende auf eine Potenz, dann wird aus dieser Potenz ein Faktor, den ich vorziehen kann. Ja, also dieses Ding hier kann ich als Faktor hier vorziehen. Jetzt ist ein Faktor, wenn ich nur O größenordnungsmäßig die Größe abschätze, ist dieser Faktor 3 halbe egal. Ja, das heißt, es kommt im Endeffekt, diesen Term abschätzen durch O von k Quadrat mal ln k. Okay? Gibt es hierzu eine Frage? Und jetzt stelle ich fest, das hier ist enthalten, oder das ist eine Teilmenge, vielleicht sollte ich das besser als Teilmenge bezeichnen, das hier ist eine Teilmenge von O von K hoch 3. Oder anders ausgedrückt, es ist eine Teilmenge sogar von, es wächst echt langsamer als k hoch 3, das heißt, das ist ehrlich sogar klein o von k hoch 3, ja, weil es k Quadrat mal Logarithmus k ist. Und jetzt, wenn wir unser m eben als k Quadrat wählen, heißt das eben, dass die Kosten, um diese nächste Primzahl zu ermitteln, gerade klein o von m sind. Also weniger teuer sind wie das m. Und wenn wir bedenken, dass dann das Umkopieren und die restlichen Kosten, die mit der Hash-Tabelle entstehen, eben größenordnungsmäßig groß O von m sind, dann sind also diese Kosten, die zu Buche schlagen, alleine für die Tabellengröße kleiner als der Rest und können deshalb vernachlässigt werden. Okay? Gibt's Kann man das verstehen? Gibt es dazu eine Frage? Gut, also jetzt haben wir festgestellt, dass diese Anpassung der Hashtable, egal ob wir mit Chaining oder Linear Probing arbeiten, das haben wir auch mittlerweile im Griff. Jetzt können wir natürlich trotzdem irgendwie noch versuchen, Träume und weitergehende Wünsche zu äußern. Und da kommen wir jetzt zum perfekten Hashing. Perfektes Hashing sagt einfach, ach, bei einer normalen Hash-Tabelle gibt es immer diese doofen Kollisionen. Und zwar im Mittel und statistisch gesehen spielen die vielleicht keine Rolle, aber ich bin jetzt in einer Echtzeitanwendung und es kommt mir auf jede Nanosekunde an, die mein Rechner läuft. Ich möchte einfach überhaupt keine Konflikte tolerieren. Und das wäre sozusagen, ich möchte nicht irgendein Hashing haben, sondern ich möchte ein perfektes Hashing haben. Das heißt, eine Hash-Funktion, die alle Werte, die in der Hash-Tabelle stehen, alle Elemente, auf garantiert unterschiedliche Elemente abbildet. Das wäre doch schön. Und natürlich fragt man sich, gibt es solche perfekten Hash-Funktionen überhaupt? Ja? Also nochmal, bisher hatten wir nur so etwas praktisch konstante Laufzeit, aber nicht garantierte konstante Laufzeit. Und jetzt wollen wir eine Hash-Tabelle so konstruieren, dass auch im schlimmsten Fall wir eine Garantie für die Laufzeit abgeben können. Das heißt, es gibt tatsächlich nur konstant viele Operationen und dann habe ich meinen Wert in der Hash-Table nachgeschlagen. Und wir sind hier an dieser Stelle, nur in einem Punkt sind wir hier ein bisschen bescheiden, dass wir nicht beliebige Wörterbücher betrachten, sondern nur solche, die statisch sind. Das heißt, wir haben eine feste Menge von Elementen in unserer Datenstruktur drinnen, die wir nur nachschlagen wollen. Ja, es gibt kein Einfügen und es gibt kein Streichen. Wenn wir diese zusätzlichen Anforderungen auch noch in dem Falle garantieren wollen, wo wir auch noch einfügen und streichen haben wollen, dann sind natürlich die Situation ungleich viel schwieriger. Ja, das heißt, wir dürfen uns unsere Menge von Elementen beliebig lange anschauen, aber danach wollen wir eine Hash-Funktion haben, die wir in konstanter Zeit auswerten können und dann finden wir das Element in der Hash-Table im Wörterbuch sofort. Ja? Also, wir haben gegeben eine statische Elemente von Mengen und unser Ziel ist die Konstruktion einer Funktion, die kollisionsfrei die Elemente auf unterschiedliche, die Schlüssel der Elemente auf unterschiedliche Zahlen, auf unterschiedliche Indizes in unserem Array abbilden. Ja? Also niemals gehen zwei Pfeile hier auf das Gleiche. Die gehen immer auf unterschiedliche Dinge. Wie kriegen wir das hin? Und also wir könnten das jetzt tun, indem wir sozusagen ausgehen von einer ganz speziellen C-universellen Familie von Hash-Funktionen auf irgendeiner Menge von auf einer Menge von Schlüsseln und für eine Menge von möglichen Werten 0 bis m minus 1. Wir machen das also für jede beliebige C-universelle Familie. Wir erinnern uns, für den speziellen Fall von Schlüsseln, die wir so in Blocks unterteilen konnten, waren wir in der Lage, für solche speziellen Schlüssel und für m eine Primzahl, waren wir in der Lage, 1 universelle Hash-Funktionen zu konstruieren. Wenn wir jetzt und diese 1 universellen Hash-Funktionen für den Fall, dass m eine Primzahl war, können wir natürlich auch benutzen, um für beliebige m's, die nicht notwendigerweise Primzahlen sind, universelle Familien von Hash-Funktionen zu konstruieren, die aber dann nicht mehr 1 universell sind, sondern nur noch 2 universell. Wie könnten wir das zum Beispiel machen? Naja, die Idee ist, ich nehme mein M her und dann nehme ich die nächstgrößere Primzahl. Ja, und da gibt es irgendwie einen Satz, dass es zwischen M und 2M immer eine Primzahl gibt. Und dann nehme ich diese Primzahl, dann nehme ich diese Primzahl her, benutze die und dann nehme ich den Hashwert, den es gibt, modulo M. Dann kriege ich eine Zahl zwischen 0 und m minus 1. Und da, weil halt die Zahlen vorher bezüglich der Primzahl m', also nehmen wir, ich schreibe das jetzt Ihnen vielleicht hier nochmal hin, ich habe hier dieses m, das ist kleiner gleich einer richtigen Primzahl m', kleiner gleich 2m. Und dann nehme ich also erst diese 1 universelle Hash-Funktion relativ zu m', dann kriege ich aber einen Index, der möglicherweise nicht kleiner als m ist. Deswegen nehme ich den Wert, den ich da kriege, nochmal modulo m anschließend. Das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist, dass 2 alte Hash-Werte auf dieselbe Zahl abgebildet werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts wird dadurch aber nur höchstens doppelt so groß. Wenn ich also vorher 1 universell war, dann bin ich nachher immer noch wenigstens 2 universell. Ja? Auf diese Weise kann ich also annehmen, dass egal wie das M aussieht, es gibt zumindest eine 2 universelle Familie von Hash-Funktionen für dieses M. Okay, das war jetzt dieser kleine Trick. Und jetzt fragen wir uns also, wie kriegen wir die jetzt bezüglich dieser Hash-Funktion, so einer zufällig gewählten Hash-Funktion aus dieser Menge, groß H unten Index M, kriegt man also jetzt dann eine Zuordnung von den Schlüsseln K1 bis KN zu Hash-Werten, und da können natürlich Kollisionen auftreten. Also hier bei diesem Beispiel, was Sie hier sehen, gibt es an dieser Stelle keine Kollision, aber hier werden 2 Elemente auf denselben Hashwert abgebildet und hier werden 3 Schlüssel auf denselben Hashwert abgebildet. Und jetzt, wenn ich so eine Hash-Funktion habe, kann ich also für meine gegebene Menge S die Anzahl der Kollisionen zählen. Und die Anzahl der Kollisionen zähle ich jetzt hier einfach so, indem ich die Anzahl der Paare nehme von x, y, so dass die Hash-Werte für x und y gleich sind. Das ist die Anzahl der Kollisionen für eine gegebene Hash-Funktion. Beachten Sie bitte, das sind geordnete Paare. Dasselbe x und y wird hier also zweimal gezählt. Einmal x, y und einmal y, x. Das heißt, hier diese 10 und die 5, die hier in Kollision sind, geben deshalb Anlass, zu dem Beitrag 2 für das C von H. Und diese drei Elemente, die in Kollision stehen, 1, 19 und 14, geben deshalb den Beitrag 6. Ja, es sind nicht die ungeordneten Paare, sondern einfach die geordneten Paare, die wir hier nehmen. Ja, also insgesamt für dieses Beispiel kriegen wir deshalb diese Kollisionszahl für diese gegebene dargestellte Hash-Funktion von 8. Okay? Alles klar? Ist das schon gleich wieder 3 Uhr? Und jetzt behaupte ich, fragen wir uns zuerst einmal, was ist der Erwartungswert für diese Kollisionszahl einer Hash-Funktion H aus unserer C-universellen Familie von Hash-Funktionen. Und ich behaupte jetzt, dass ich den Erwartungswert nach oben abschätzen kann durch C durch M. Okay, C durch M kommt uns vertraut vor. Das war die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei einer C-universellen Hash-Funktion. Und dann das aber multipliziert mit n mal n minus 1. Und das wollen wir jetzt mal kurz überlegen, warum das gilt. Ja, diesen Erwartungswert zu ermitteln, besorgen wir uns jetzt erstmal Zufallsvariablen h, i, j, x, i, j von dem h. X, i, j ist so eine Indikatorvariable, die ist für i und j verschieden von j. Die ist genau dann 1, wenn die Schlüssel h, i und h, j von der Hash-Funktion auf den gleichen Wert abgebildet werden. Ja, wobei diese Hash-Funktion, das ist eine Zufallsvariable, weil ich diese Hash-Funktion zufällig wähle. Okay? Und von diesen Indikatorvariablen gibt es für jedes Paar i ungleich j ein anderes. Deswegen habe ich da n mal n minus 1 viele. Ja? Und wenn, die ist also 1 und andernfalls ist sie 0. So eine Indikatorvariable. Und dann ergibt sich die Kollisionszahl C von H ist dann halt gerade gleich die Summe von diesen Indikatorvariablen. Aller dieser Indikatorvariablen immer für dasselbe H. Ja? Und das ist damit auch eine Zufallsvariable. Ja? Bitte laut. N mal N minus 1 sind die geordneten Paare. Wenn es die ungeordneten wäre, müsste ich nochmal durch 2 teilen. Das ist die übliche Kombination. Wie bitte? Laut. Genau. Da kommt der Binomialkoeffizient, ignoriert gerade die Anordnungen. Deswegen wird durch 2 geteilt. Oder im Allgemeinen, n über k wird durch k-Fakultät geteilt, was gerade die Anordnungen sind. Ja? Da berücksichtigen wir die Reihenfolgen. Das hatte ich genauso gesagt. Deswegen n mal n minus 1. Ja? Okay. Und jetzt, vielleicht noch kurz vor der Pause, kann ich dieses hier auf der Folie vielleicht noch zu Ende erklären. Dann ist der Erwartungswert von diesem C. Erwartungswert über alle, wird hier gemittelt gewissermaßen, über alle möglichen Hash-Funktionen H aus der Familie H von M, ist dann halt gerade, entsprechend der Definition von dem C, der Erwartungswert von dieser Summe der Indikatorvariablen. Und weil wir uns erinnern, dass diese Erwartungswerte so nett über die Summenbildung mit der Summenbildung kommutieren, können wir diese Summe nach außen ziehen und kriegen dann innen drin den Erwartungswert von x, i, j. Das ist aber gerade gleich der Wahrscheinlichkeit, dass x, i, j gleich 1 ist. Weil für den Fall, dass der x, i, j gleich 0 ist, wird er dann irgendwie mit 0 mal genommen. Ja? Also hier ist in Wirklichkeit steht, hier eine 1 mal. Ja? Okay. Und was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass x, i, j gleich 1 ist? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Kollision gibt zwischen den Schlüsseln i und j. Und weil wir hier eine universelle Familie haben, ist diese Wahrscheinlichkeit gerade nach oben beschränkt durch c geteilt durch m. Und weil das ist für alle i und j so. Und damit kann ich also diese Summe, die jeden einzelnen Summanden davon, kann ich durch c durch m abschätzen. Von den Summanden gibt es n mal n minus 1 und damit komme ich da hinten bei dieser Summe raus. Und das ist gerade, was wir hier behauptet haben. Damit haben wir diesen Beweis erledigt. Wir können uns den Schweiß von der Stirn wischen und eine Viertelstunde Pause machen. Viertel nach drei machen wir weiter.
Sie müssten es mir jetzt unbedingt nochmal erklären, weil ich bin immer noch der Meinung, dass das anders ist. Könnten Sie das nochmal bitte?
Sie wählen das erste aus, haben Sie N-Möglichkeiten. Sie wählen das nächste aus, haben Sie N-1-Möglichkeiten. Das ist ein geordnetes Paar.
Ja, genau. Ja.
Und die wollen wir haben.
Was ich nicht verstanden habe.
Dasselbe, dieselben zwei Elemente tauchen, und habe ich ja vorhin versucht, in dem Beispiel klarzumachen, dieselben zwei Elemente tauchen dann als Paar zweimal auf. Nämlich einmal, also wenn es 1 und 2 ist, nehme ich 1,2 und 2,1. Deswegen sind das immer eine gerade Anzahl. Man könnte auch durch zwei teilen, dann hätte man sozusagen die ungeordneten Paare. Aber hier reicht es, wenn man mit geordneten Paaren argumentiert. Ja, man könnte dieses C natürlich auch als die ungeordneten Konflikte machen. Da würde man dieses C sozusagen ein C' definieren, was C halb ist. Dann müsste man diese Indikatorvariablen eben auch nicht als I, IJ, sondern irgendwie indizieren mit der ungeordneten Menge IJ. Und das ginge alles natürlich auch, aber es ist einfach unnötig. Man kann einfach die geordneten Paare nehmen.
Jetzt habe ich es gesehen, ich habe so einen Denkfehler. Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, jetzt muss ich sagen, ich habe den Denkfehler da drin gehabt, weil ich das Teil angeschaut habe, das N mal N minus 1, und habe sofort den Binomialkoeffizienten 2 von, das habe ich sofort im Kopf gehabt.
Aber das ist einfach.
Da ist noch geteilt durch 2 drunter bei dem, ja klar.
Genau.
Ja,
klar. Aber das ist dieses 2, ist halt in Wirklichkeit nicht 2, sondern 2 Fakultät, ja, und man teilt durch die Anzahl der Anordnungen.
Ja, und das ist genau das, was Sie vorher gesagt haben. Entschuldigung, dass es länger dauert.
Bitte, bitte. Kein Problem.
Ich habe Probleme zu dieser ähnlichen Ergebnis. Was bedeutet hier kleine C?
C? Wir haben eine C-universelle Familie von Hash-Funktionen. Das C ist sozusagen in der Annahme.
Also beliebige Konstante.
Ja, in unserem Beispiel von einer Hash-Funktion, die wir konstruiert hatten, war C 1. Und ein anderes hatten wir, wo CK war. Oder ein anderes, dann habe ich versucht zu argumentieren, wenn ich dieses 1 habe, und aber mit M eine Primzahl, kann ich, indem ich zu 2 gehe, kann ich dann auch nicht Primzahlen haben. Also insofern, aber die ganze Konstruktion hier, der ist es wurscht, wie die Hash-Funktion aussieht. Hauptsache, es gibt einfach nur so eine Konstante. Ja?
Das verwirrt mich manchmal, wenn die Variable ändert. Und ich kenne nachher das Ausmaß.
Bitte.
Bis auf die letzte Implikation mit der quadratischen Tabellengröße, wissen wir es nochmal gemeint.
Wie bitte, wo, was?
Also da war jetzt alles.
Also darüber sage ich noch was. Das erkläre ich noch.
Achso, okay, ja dann passt.
Hoffentlich.
Okay, super, danke.
Thank you. So, ich denke, wir fangen wieder an. Was wir jetzt gerade versucht haben zu beweisen, ist diese Behauptung hier. Der Erwartungswert der Anzahl der Kollisionen ist beschränkt durch diesen Ausdruck auf der rechten Seite. Was heißt das im Klartext? Im Klartext heißt das zuerst einmal, wenn wir dieses M hier quadratisch groß wählen, ja, also irgendwie so wie n Quadrat, dann haben wir im Zähler n Quadrat und im Nenner n Quadrat und das kürzt sich dann raus. Ja, wenn also das M mindestens quadratisch groß ist, dann steht auf der rechten Seite in dieser Ungleichung eine Konstante. Das heißt, die erwartete Anzahl von Kollisionen überhaupt irgendwo in der Hash-Tabelle ist konstant, ist beschränkt durch eine Konstante. Und wenn der Erwartungswert gemittelt über alle Hash-Funktionen eine Konstante ist, dann gibt's auch irgendwie eine Hash-Funktion und dann nehme ich die einfach, für die es nur konstant viele Kollisionen gibt. Und wenn wir dann eine Hash-Tabelle konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Chaining, dann heißt es, dass die Summe aller Längen von rechten Seiten, also von die Summe aller Längen von Listen, die nicht nur ein Element enthalten, insgesamt nur konstant lang sind. Das heißt, keine einzige Liste kann länger als nur eine Konstante lang sein und damit ist das Find auf jeden Fall konstant. Ja, wenn wir so eine Hash-Funktion uns auswählen. Okay? Das Problem bei dieser Geschichte ist natürlich nur, dass wir dann unsere Hash-Tabelle riesig groß wählen müssen. Und zwar quadratisch groß. Und das macht uns vielleicht nicht so viel Spaß. Wir denken, so viel Platzverschwendung wollen wir uns nicht spendieren. Und wir fragen uns, können wir nicht möglicherweise ein bisschen sparsamer mit unserem Platz umgehen? Und die Antwort ist, ja, wir können sparsamer mit unserem Platz umgehen. Dafür erforderlichen Überlegungen anstellen zu können, brauchen wir allerdings jetzt nochmal ein bisschen Abschätzungen, um mit diesen Erwartungswerten umgehen zu können. Und hier sind zwei Abschätzungen, die für uns in diesem Zusammenhang nützlich sind. Und das eine ist die sogenannte Markov-Ungleichung, das ist diese hier, die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich irgendeinem Wert k ist, abgeschätzt werden kann durch den Erwartungswert der Variablen x geteilt durch k. Oder anders ausgedrückt, wenn es k beliebig groß wird, dann wird halt, und ich den Erwartungswert meinetwegen, der Erwartungswert ist 5, aber ich mache dann das k beliebig groß, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass x eben so groß ist, beliebig klein. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich beliebig weit vom Erwartungswert entfernt, wird beliebig klein. Und man kann sogar, es gibt hier noch diese zweite, für uns jetzt ganz besonders entscheidende, ist eine Variante davon, wenn Sie so wollen. Es ist diese Abschätzung, die sagt, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass x sich um einen bestimmten Faktor jenseits des Erwartungswerts bewegt, ist kleiner gleich als 1 durch diesen Faktor. Ja, wenn ich also sozusagen zweifach den Erwartungswert überschreite, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür kleiner gleich 1/2. Ja, das ist für uns wichtig, weil hier war ja eine Aussage nur über den Erwartungswert und wir wollen uns tatsächlich fragen, wir fragen uns, wenn ich jetzt ein konkretes habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich denn jetzt tatsächlich so und so weit von diesem Erwartungswert weg? Und versuchen wir, diese rote Ungleichung zum Beispiel mal zu beweisen. Dazu schreiben wir uns erstmal einfach die Definition von diesem Erwartungswert hin. Ja, was war der Erwartungswert für irgend so eine Zufallsvariable x? Das war halt einfach die Summe über alle möglichen Werte, die das x annehmen kann, mal der Wahrscheinlichkeit, dass eben genau dieser x getroffen wird. Ja, unter der Voraussetzung natürlich, dass diese, das ist schon genauso richtig. Okay, jetzt interessieren wir uns aber hier natürlich für die Werte von z, die eben jenseits von k mal dem Erwartungswert sind. Und das heißt, ich könnte ja dann einfach das nach unten abschätzen, indem ich einfach die Summanden davon, die sich auf ein z kleiner als k mal den Erwartungswert beziehen, weglasse. Dadurch wird die Summe kleiner. Und zwar deshalb, weil die Zufallsvariable x eben immer, nehmen wir an, nicht negative Werte hat. Ja, ich lasse also jetzt die kleineren Zs einfach weg und kriege dann, dass dieses e von x eben größer gleich dieser großen Zs ist, der Summe von den Produkten dieser Werte, die man da annimmt, mal der Wahrscheinlichkeit, dass man diese Werte erreicht. Okay, und das ist jetzt, weil diese Werte hier, diese Zs hier, alle größer gleich dem k mal dem Erwartungswert sind, kann ich diese Summe jetzt abschätzen, indem ich in jedem einzelnen Summanden dieses z ersetze durch k mal den Erwartungswert. Dadurch mache ich die Summe noch kleiner. Okay? Und jetzt schaue ich mir diese Summe an, da klammere ich diesen gemeinsamen Faktor hier aus. Ja, der steht jetzt hier. Und der Rest ist die Summe über alle diese Zs, größer gleich k mal dem Erwartungswert, dass x irgendwie eines von diesen Zs ist, das ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass x eben größer gleich als dieses k mal der Erwartungswert ist. So, und jetzt, nachdem wir also diese ganze Umformerei gemacht haben, schauen wir uns sozusagen die Sache nochmal zusammen an. Wir haben also gezeigt, dass dieses Ding hier größer gleich diesem hier ist. Und jetzt sehen wir, dass wir dieses... Das hätte ich jetzt irgendwie anders machen sollen. Dass ich das hier auf der linken Seite gegenüber dem auf der rechten Seite kürzen kann. Da steht also 1 ist größer gleich k mal die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich k mal dem Erwartungswert ist. Okay, und dann nehme ich dieses Ding hier und teile da beide Seiten durch. Dann steht also hier 1 durch k und das Ding hier ist weg. Ja, und dann habe ich dann 1 durch k ist größer gleich die Wahrscheinlichkeit, x ist größer gleich k mal der Erwartungswert. Ja, also Sie sehen hier, ich habe extrem grob abgeschätzt und immer noch diese Abschätzung hingekriegt. Ja? Also das war jetzt keine große Zauberei, es war halt nur so ein bisschen simple pushing, wie die Leute zu sagen pflegen. Gibt's hier eine Frage? Okay. Und wir behaupten deshalb, wenn wir zweimal den Erwartungswert nehmen, das heißt uns hier für unsere Kollisionen einen Faktor 2 spendieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Ding hat, eben höchstens ½. Das heißt, oder anders ausgedrückt, die Hälfte aller Funktionen erfüllt diese Eigenschaft. Ja, erfüllt die Abschätzung, wenn ich da noch einen extra Faktor, das ist die Abschätzung, die wir hier hatten, für den Erwartungswert, wenn ich da noch sozusagen einen Faktor 2 spendiere, dann ist diese etwas gröbere Abschätzung von der Hälfte aller Funktionen erfüllt. Das ist die Aussage hier. Und wie kriege ich das jetzt hin? Naja, wir wissen, dass der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen durch dieses C mal n minus 1 durch m abgeschätzt werden kann. Und jetzt durch diese Ungleichung, die wir gerade eben bewiesen haben, ist damit die Wahrscheinlichkeit, dass das x um den Faktor k größer ist als dieser Erwartungswert, nach oben beschränkt durch 1 durch k. Und wenn ich deshalb hier dieses x da in dieser Abschätzung, das ist gerade jetzt die Anzahl der Kollisionen, und dieses der Erwartungswert ist dieses hier und das k ist die 2. Und damit kriege ich mit Hilfe dieser Abschätzung, die wir gerade bewiesen haben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das der Fall ist, eben nach oben abgeschätzt werden kann durch 1 durch 2. Das heißt 1/2. Ja? Und damit, das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit 1/2 ist, bedeutet das, dass eben für mindestens die Hälfte aller Funktionen diese Abschätzung gilt. Das heißt, wenn höchstens die Hälfte eben eine Anzahl von Kollisionen hat, die größer gleich 2 mal c mal diesem n mal n minus 1 durch m ist, dann muss es eben mindestens die Hälfte geben, die eben gerade die umgekehrte Ungleichung erfüllt. Das heißt dieses hier. Und jetzt mache ich nochmal hier diese ganzen Highlighting-Ding weg. Wenn mindestens die Hälfte der Funktion diese Eigenschaft hier hat, dann könnte ich mir erstmal eine von denen aussuchen, zufällig. Dann dann können wir möglicherweise Pech haben und die gehört nicht zu der Hälfte. Aber nach dem zweiten Wurf habe ich eine Funktion, nach der zweiten Auswahl habe ich eine Funktion gefunden, die diese Eigenschaft erfüllt. Ja, das ist sozusagen, was wir jetzt hier erstmal erkannt haben. Und jetzt was folgt daraus? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein spezielles M wähle, nämlich ein M, was größer gleich C mal N minus 1 plus 1 ist, dann ist mindestens die Hälfte der Funktionen, zumindest die Hälfte der Hash-Funktionen aus diesem H von M injektiv. Warum? Weil für mindestens die Hälfte dieser Funktionen dann diese Ungleichung hier gilt. Ja, dieses hier. Und so wie ich das M gewählt habe, nämlich größer gleich C mal N minus 1 plus 1, ist der Nenner größer gleich diesem hinteren Teil bis auf die 2. Wenn ich dadurch teile, kriege ich dann also in der oberen Schranke hier etwas, was kleiner als 2 ist. Ja, dann kriege ich also für die Anzahl der Kollisionen eine Zahl, eine obere Schranke von höchstens 2, sogar eher weniger, ja, von echt weniger als 2, weil die Anzahl der Kollisionen aber immer gerade ist, wie wir festgestellt haben, heißt es dann, dass es dann keine Kollisionen mehr gibt, weil unten drunter gibt es als gerade Zahl nur noch 0. Ja, und wenn es keine Kollisionen gibt, dann ist die Funktion injektiv. Nochmal, daraus folgt dann, wenn ich das M in dieser Form wähle, dass dann jede zweite Hash-Funktion injektiv ist sogar. Ja? Gut, und das, jetzt frage ich mich, die Hälfte der Hash-Funktionen ist injektiv, aber wie konstruiere ich jetzt eine einzelne, die dann diese Eigenschaft hat? Naja, und das mache ich eben so, wie ich vorhin versucht habe, bereits anzudeuten. Ich nehme halt irgendeine zufällige, prüfe, ob es eine Kollision gibt. Wenn es keine Kollision gibt, dann bin ich fertig. Wenn es eine Kollision gibt, dann wähle ich zufällig eine neue Hash-Funktion und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit in jedem Fall ist 1/2, dass ich eine gute Hash-Funktion finde. Und wenn ich das beliebig oft mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, geht exponentiell gegen 0, dass ich immer einen Fehlschlag habe. Okay? Gut, also das heißt, schauen wir uns noch einmal zurück, was haben wir damit gewonnen? Das heißt, wenn wir eine quadratische Tabellengröße wählen, können wir eine injektive Hash-Funktion ermitteln. Das ist sozusagen die erste Message. Andererseits natürlich, und zwar völlig kollisionsfrei, ja, nicht mit wenigen, sondern mit null Kollisionen. Können wir eine injektive Hash-Funktion ermitteln, aber der Preis, den wir zahlen müssen, ist, dass die Tabelle quadratisch groß ist. Jetzt wollen wir aber uns damit nicht zufrieden geben. Wir sind ja sparsame Leute und wir denken, wir fragen uns, vielleicht können wir das ja trotzdem irgendwie in eine lineare Tabelle reinquetschen. Geht das nicht vielleicht doch? Und die Idee ist, jawohl, das geht. Aber es geht nicht in einer Stufe, sondern wir denken uns, ach, dann machen wir es doch einfach in 2 Stufen. Ja, das wäre sozusagen jetzt unser nächster Versuch. Also das Erste ist, was wir machen, wir wählen eine Hash-Funktion, so dass es zuerst einmal wenig Kollisionen gibt. Das können wir irgendwie hinkriegen, mit Hilfe von wenigen Versuchen, nämlich im Mittel 2. Ja? Und damit, das ist die erste Stufe, und dafür brauchen wir die Tabelle auch noch nicht so sehr groß machen. Und damit kommen dann, soll das Ziel sein, dass die Körbe mit Schlüsseln, die von der Hash-Funktion auf die gleichen Werte abgebildet, auf den jeweils gleichen Wert abgebildet werden, dass die im Durchschnitt konstant sind. Das heißt, es gibt zwar einige möglicherweise, die groß sind, aber im Mittel sind die klein. Und zwar sehr klein. Ja? Und dann schaue ich mir diese einzelnen Töpfchen an. Die sind aber jetzt viel, viel kleiner als der Ursprungsgesamttopf und versuche für jeden kleinen Topf separat eine eigene Hash-Funktion zu konstruieren. Das ist diese Hash-Funktion HL. Und in dieser, damit die auch noch injektiv ist, spendieren wir in der zweiten Stufe für jeden dieser Körbe, die eben mindestens 2 Elemente enthalten, quadratisch viel Platz. Ja, das ist dann, und dann hätten wir in diesen 2 Stufen alle Kollisionen aufgelöst. Okay, das ist die Idee. Und wie wir jetzt die Tabellengrößen wählen müssen, das ist das, wo wir uns jetzt noch Gedanken machen müssen. Vielleicht können wir ja gar nicht die Tabellengrößen so wählen, dass wir irgendwas dabei gewinnen, aber es wird sich herausstellen, interessanterweise können wir sehr wohl dann die Tabellengrößen so geschickt wählen, dass insgesamt nur linearer Platz erforderlich ist. Ja? Okay, das versuchen wir uns jetzt mal genau im Detail anzuschauen. Also für eine gegebene Hash-Funktion, die wir uns ja zuerst einmal ausgewählt haben, sei dieses B HL, die Anzahl derjenigen Schlüssel aus unserer Menge S, die von unserer Hash-Funktion H auf den gleichen Hashwert L abgebildet werden. Und die Anzahl der Elemente da drin, das ist gerade dieses BHL. Ja, okay. Und für jedes dieses L, für dieses L führen wir halt für jedes dieser Ls gibt es dieses BHL mal BHL minus 1 viele Kollisionen. Also insbesondere natürlich, wenn dieses kleine BHL 1 ist, dann ist die Anzahl der Kollisionen 0. Okay? Und die Gesamtzahl der Kollisionen ist damit gerade die Summe über alle diese Hash-Werte hier mal diesen Produkten. BHL mal BHL minus 1. Okay? So, und jetzt, also wir wissen noch nicht genau, wie groß wir die erste Tabelle in der ersten Stufe wählen sollen. Und deswegen, das Einzige, was wir sozusagen, was unsere Zielvorgabe ist, dass diese Hash-Tabelle am Anfang, dass wir nur insgesamt linear viel Platz spendieren wollen. Deswegen sagen wir uns, ach, wir wissen noch nicht genau, wie groß der Platz ist. Vielleicht müssen wir ja doppelt so viel Platz spendieren oder so. Wir geben uns so ein Alpha mal N vor. Und das Alpha wählen wir später. Und jetzt dieses Alpha, wir wissen noch nicht genau, ob dieses Alpha wirklich eine ganze Zahl ist. Möglicherweise ist das Alpha irgendeine krumme Zahl. Deswegen runden wir nach oben ab. Deswegen diese eckigen Klammern oben drum. Okay? Das ist also das Alpha, wenn Sie sich hier dran stören, das ist halt eben etwas, was wir später festlegen. Wir machen das jetzt sozusagen erstmal parametrisch, die ganze Konstruktion, in Abhängigkeit von dem Alpha und versuchen das danach irgendwie zu wählen. Okay, dann wählen wir jetzt so eine, was wir dann machen ist, wir wählen eine Hash-Funktion H für diese spezielle Tabellengröße aus unserer C-universellen Familie von Hash-Funktionen, um dieses S dann eben jetzt auf diese Körbe zu verteilen. Und wir machen das so, dass eben wir nur um den Faktor 2 uns von dem Erwartungswert entfernen. Ja, und jetzt können wir hier, sehen wir hier unten, das ist das M. Und jetzt haben wir hier so einen komischen Ausdruck. Da können wir natürlich jetzt noch so ein bisschen vereinfachen. Ja, weil wir können nämlich zum Beispiel diese anstelle der oberen Gaußklammer im Nenner können wir auch ein bisschen was Kleineres nehmen. Da wird die Zahl nur größer. Das heißt, wir können die Gaußklammer weglassen. Da kommen wir hier hin. Ja, einfach nur, damit der Term nicht so schrecklich aussieht. Und dann sehen wir, dass hier ein N ist und da ein N, da können wir das kürzen. Dann hätten wir also 2c mal N minus 1 durch Alpha. Aber natürlich jetzt die Formel, die dann auch immer noch so ein bisschen kompliziert ist. Ach, dieses minus 1, das ist uns auch wurscht. Und dann lassen wir das weg, um den Ausdruck einfach noch ein bisschen einfacher zu machen. Ja, weil so ganz super genau kommt es dann auch nicht drauf an, solange es nur eine wirklich sichere obere Schranke ist. Ja, und also für dieses Ding hier hatten wir gefunden, dass die Wahrscheinlichkeit dafür größer gleich 1/2 ist und dass wir deshalb mit wenig Versuchen eine solche Hash-Funktion finden können und die erfüllt dann eben im Endeffekt diese Abschätzung. Ach, Entschuldigung, so eine Abschätzung natürlich auch nicht, sondern so eine, dass dieses hier kleiner gleich dem ist. Ja? Und das dazwischen war nur, diese zwei Terme dazwischen sind halt nur, um den Term zu vereinfachen. Okay? Und dann haben wir, nachdem wir das gemacht haben, haben wir für jedes L eben irgendwie in diesem Intervall zwischen 0 und Alpha n, obere Gaußklammer, minus 1, das sind die Indizes in unserer Tabelle, haben wir eben entsprechend Elemente und das sind ebenso, das ist die Menge jeweiligen, die Menge der Elemente. Wir hatten vorher noch so einen Index H darin gemacht, weil wir jetzt uns auf die, weil wir dieses kleine H jetzt festgelegt haben, habe ich jetzt mir dieses H da im Exponenten geschenkt. Ja? Und die Anzahl der Elemente davon, die hatten wir vorher BHL genannt, das obere H schenke ich mir auch, das ist jetzt dieses BL. Ja, das soll die Anzahl der Elemente sein. Und was machen wir jetzt? Also die Idee ist, das H bildet dieses zum Beispiel das 5 und die 10 auf denselben Wert ab. Und damit haben wir da eine gewisse Menge von Kollisionen. Und dann stellen wir dafür jetzt irgendwie einen hinreichend großen Speicherbereich zur Verfügung, der so groß ist, dass wir eine injektive Hash-Funktion in wenigen Versuchen uns basteln können. Ja, der sollte quadratisch groß sein. Wobei natürlich, wenn es nur eine Kollision gibt, dann ist natürlich das quadratisch groß auch nicht so sonderlich groß. Aber hier bei diesem J, wo es mehr, in diesem Falle drei verschiedene Kandidaten dafür gibt, die da kollidieren, dann ist die, dann wird natürlich die Tabelle, die erforderlich ist, 3 mal 2 mal irgendetwas, das ist dann schon etwas größer dimensioniert. Dieser Bereich, den ich da zur Verfügung stelle, damit die Hash-Funktion da injektiv ist. Okay. So, also dieses BL, dieses Groß-BL, dafür hatten wir gesagt, müssen wir eine Tabelle zur Verfügung stellen, die diese Größe hier hat. Das soll jetzt meinetwegen diese Tabellengröße ML sein für den Index L. Und dann kann ich, ist jede ungefähr erwartungsmäßig jede zweite Hash-Funktion von injektiv für eine injektive Abbildung von dieser Menge groß BL in eine Tabelle der Größe ML. Ja, die kann ich also, die enthält dann, gibt dann auf dieser Teilmenge von Schlüsseln keine Kollisionen mehr. Ja, und Hintereinanderreihung der einzelnen Tabellen, dieser einzelnen Teiltabellen für die einzelnen Körbe BL gibt dann eine für die auf der zweiten Stufe eine Größe Summe über klein l ml. Und jetzt könnte ich, anstelle, dass ich natürlich viele kleine Arrays erfinde, könnte ich die natürlich auch alle in ein Array reinschreiben und muss mir dann halt nur die Anfangsstellen merken, wo eben die älte Teiltabelle ML anfängt. Das ist dieses S unten L. Und dann, ja, das ist der Anfangspunkt und S plus ML minus 1, das ist der Endpunkt von diesem Teilarray für den Korb groß ML, groß BL. Und wenn ich, dann sieht diese, die Gesamthash-Funktion sieht dann so aus. Ich wende zuerst einmal die erste gewählte Hash-Funktion aus. Das gibt mir den Index L. Und, naja, entweder ist es kollisionsfrei, dann hat man dann dort schon den richtigen Wert. Oder, dann nehme ich dieses L dann schaue ich für dieses L nach, wo fangen die Elemente an, die zu dem L gehören, und addiere dann die zugehörige Hash-Funktion HL von diesem X dazu. Wenn es keine Kollisionen gab, dann kann ich ja zum Beispiel dieses dann kann ich dieses ML ja gerade als als 1 wählen, ja, dann kann ich dieses ML als 1 wählen und dann gibt es da genau eben ein Element und dieses H und ein L für diesen Fall würde ich dann halt einfach als 0 wählen und dann würde dann dieser Wert hier genau die Position liefern, die durch das SL gegeben ist. Ja, also damit kann ich sowohl den Fall behandeln, dass ich also gar keine Kollisionen habe oder den Fall, dass ich eben Kollisionen hatte in der ersten Stufe und dann eben einen größeren Speicherbereich zur Verfügung stellen musste. Insgesamt kriege ich dann auf diese Art und Weise ein Array plus ein Array, wo die Werte drin stehen, plus dieses Array für die Werte S0 bis also für die, um diese SLs zu abzuspeichern, zusammen mit den Hash-Funktionen HL. Okay, das heißt, mit dieser Gesamtbeschreibung habe ich dann die Möglichkeit, ohne Kollision direkt Wert, einen Schlüssel in der Datenstruktur zu finden. Okay? So, also hier sieht man das nochmal. Hier an dieser Stelle gibt es dieses 1, 14 und 19, da haben wir jetzt also eine Kollision und da finden wir dann den Startpunkt, wo die Elemente stehen und dann muss ich dann eben entsprechend in der zweiten Stufe die zweite Hash-Funktion anwenden, um dann die 1, die 14 und die 19 dann in diesem Teil-Array zu finden. Okay, so, was wir uns jetzt fragen müssen ist, wie viel Platz verbraten wir hier? Ja, also was ist diese Summe hier über diese MLs? Und naja, das ist gerade, so wie die MLs gewählt sind, ist es gerade die Summe über diese C mal klein bl mal klein bl minus 1 plus 1. Ja, plus 1, das spendiere ich extra noch als Platz für den Fall, dass es gar keine Kollision gibt, weil dann brauche ich ja zumindest ebenfalls ein Element, um das kollisionsfreie Element abzuspeichern. Ah nee, Entschuldigung, das ist nicht wahr, eben habe ich etwas Falsches gesagt. Dieses C mal BL mal BL minus 1 plus 1, so hatten wir das hier, genauso hatten wir das hier gewählt. Hier. Ja. Okay, also das wären diese hier. Jetzt, wenn ich da diese Summe versuche abzuschätzen, da finde ich zuerst einmal diese Summe hier mal der 1, diese Summe über die 1, das ist gerade Alpha mal N. Und dann gibt es zusätzlich noch diese Summe über den grünen Teil, der noch übrig geblieben ist. Und dieser grüne Teil zählt gerade die Anzahl der Kollisionen. Ja, das heißt, das ist gerade C mal dieses C hier mal der Anzahl der Kollisionen für die Hash-Funktion. Und für die Anzahl der Kollisionen hatten wir das kleine h hatten wir so gewählt, dass die Anzahl der Kollisionen gerade abgeschätzt wird durch 2 mal c mal n durch Alpha. Also wir haben jetzt hier eine obere Schranke für den Platzbedarf, der durch die Kollisionen entsteht, von 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 diesem Ausdruck, der aus drei Termen besteht, einmal der 1, einmal Alpha N und als drittes einen Ausdruck, wo das Alpha im Nenner steht. Ja? Wobei das, wo das Alpha im Nenner steht, das war derjenige Ausdruck, der entstand, weil wir die Hash-Funktion so gewählt hatten, um die Anzahl der Kollisionen klein zu machen. Und wir fragen uns jetzt, wie können wir jetzt das Alpha so wählen, dass diese Summe hier möglichst klein wird? Ja, hier habe ich jetzt nochmal N ausgeklammert. Wie können wir das Alpha so wählen, dass dieser grüne Ausdruck möglichst klein wird? Und da stellen wir fest, dieser erste Term ist irgendwie mit irgendeiner Konstante, so ein Term, mache ich jetzt vielleicht mal in grün, der irgendwie so geht, ja, 1 durch Alpha ist irgendwie eine fallende Funktion und Alpha n ist eine steigende Funktion, das ist also das. Also die Summe von diesen beiden Funktionen ist jetzt rein grafisch gesprochen, irgendwie eine Funktion, die hat so diese Form. Am Anfang wird sie kleiner und später dominiert dann dieser lineare Term, der wird sie größer. Und was wir bestimmen wollen, ist dieses Minimum hier. Und wie kriegen wir so ein Minimum raus? Und da erinnern wir uns an die Kurvendiskussion, an die leidige, also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht unter Kurvendiskussionen gelitten hat in der Schule, aber hier sehen wir, dass dieses Leid vielleicht nicht völlig nutzlos war. Wir wenden denselben Trick an. Dieses Minimum können wir dadurch identifizieren, dass dort die Ableitung 0 wird. Und das heißt, wir bilden die Ableitung von der Funktion und setzen sie 0 und schauen, was rauskommt. Und dann finden wir diesen roten Punkt. Und das ist dann die optimale Wahl für das Alpha. Okay? Gut, also, wenn das hier unsere Funktion, wenn das hier unsere Funktion ist und wir leiten das Ding ab, dann müssen wir erstmal dieses 1 durch Alpha ableiten, das ist minus 1 durch Alpha Quadrat. Das gibt uns dieses hier und das Alpha abgeleitet gibt uns 1. Deswegen kommen wir zu diesem F' da unten. Und da können wir jetzt, und das müssen wir jetzt gleich 0 setzen. Glücklicherweise ist der eine Term negativ und der andere positiv. Und das heißt, diese beiden Terme müssen wir gleichsetzen. Und dann kommt, können wir daraus das Alpha ausrechnen. Das wäre also irgendwie 1 gleich 2c Quadrat durch Alpha Quadrat, und wenn wir dann mit Alpha Quadrat durchmultiplizieren und die Wurzel ziehen, kriegen wir dann im Endeffekt heraus, dass an der Stelle Alpha gleich Wurzel 2 mal c gerade das Minimum angenommen wird. Das heißt, hier kommt ein geheimnisvoller Faktor Wurzel 2 rein. Dieser Faktor Wurzel 2 ist also derjenige, den wir für die erste Stufe unser Array größer machen müssen, um die erste Stufe zu erledigen und die Buckets nachher hinreichend klein zu kriegen, beziehungsweise Wurzel 2 mal c. Ja, gut, das c kommt auch noch dazu, wobei wir das für das c können wir uns 1 oder 2 aussuchen. Okay? Und das wäre dann, würden wir für dieses Alpha dann wenn wir das Alpha so wählen, was wird dann aus diesem Ausdruck? Naja, 2c Quadrat durch Alpha. Da kürzt sich ein c raus und aus dem 2 durch Wurzel 2 bleibt Wurzel 2 übrig. Also der erste Summand ist deshalb Wurzel 2 mal c. Und dann müssen wir dazu das Alpha nochmal dazu zählen. Das ist nochmal Wurzel 2 mal c. Und wenn wir da diese beiden Terme, Wurzel 2 mal c plus nochmal dasselbe, das ist dann halt gerade 2 mal Wurzel 2 mal c. Und dann wird das mit n multipliziert und dann plus 1 dazugegeben. Und das ist der Speicherbedarf, den wir haben, für die, um die mit den Kollisionen umzugehen. Okay? Gibt es hierzu eine Frage? Und daraus kriegen wir dann als Folge diesen Satz, dass wir, wenn ich n Schlüssel habe und eine, dann kann ich eine perfekte Hash-Funktion konstruieren. Moment. Kann ich eine perfekte Hash-Funktion konstruieren, die diese n Schlüssel in eine Zielmenge von Indizes abbildet, die eben von 0 bis 2 mal Wurzel 2 mal c mal n geht. Okay, und die Frage, wie lange dauert es, bis ich diese Hash-Funktion erzeugt habe? Naja, ich muss zuerst mal eine konstant oft würfeln, um die Hash-Funktion für die erste Stufe zu konstruieren. Und dann muss ich nochmal für jeden Korb konstant oft würfeln, um eine angemessene injektive Hash-Funktion für die zweite Stufe zu kriegen. Insgesamt ist damit der gesamte Zeitaufwand beschränkt, erwartet durch erwartet lineare Zeit. Und dabei haben wir natürlich ein bisschen geschummelt, weil die Hash-Funktionen, die wir konstruiert haben, war selbst nicht einfach nur eine Zahl oder durch, sagen wir mal, 5 Zahlen zu beschreiben, sondern wir mussten eben eine ganze Tabelle anlegen, nämlich für diese Werte SL und zusätzlich noch die an jeder dieser Stellen in dieser Tabelle vermerken, wie für jedes L die individuelle Hash-Funktion HL aussieht. Das heißt, es erfordert ebenfalls nochmal Platz, den wir hier in dieser Gesamtberechnung des Platzes nicht berücksichtigt haben. Ja? Gibt es hierzu eine Frage? Okay. Und vielleicht zum Abschluss, jetzt hatten wir diese perfekte Hash-Funktion, dieses perfekte Hashing, das Problem perfekten Hashings gelöst für den Fall, dass die Menge S der Elemente und der Schlüssel, die in unserer Datenstruktur verwaltet werden sollen, dass die konstant ist, dass die statisch ist und sich nicht im Laufe der Zeit ändert. Wie sieht das aus, wenn sich die Datenstruktur im Laufe der Zeit aber ändern soll, weil wir neue Elemente einfügen oder löschen wollen? Für diese Anwendung ist unser Verfahren nicht geeignet. Man braucht da eine Variante dieses Verfahrens. Und so eine Variante gibt es. Das ist das sogenannte Kuckucks-Hashing oder Kuckoo-Hashing. Dass ich nur hier kurz erwähnen möchte, wir werden das hier nicht im Detail besprechen. Es soll sozusagen eine Art Ausblick sein, dass es sowas auch gibt und man also auch bei so einfachen Fragestellungen, wie verwalte ich eben so eine, wie konstruiere ich Hash-Funktionen, wie verwalte ich eine entsprechende Datenstruktur, dass es da doch noch erstaunlich raffinierte und spannende extra Fragestellungen und Lösungsideen gibt. Die Idee von diesem Kuckoo-Hashing ist nämlich, so wie wir vorher gerade da gegangen sind und auf die Idee gekommen sind, das Hashing zweistufig zu machen und dadurch plötzlich den Platzverbrauch dramatisch senken konnten. So kamen die Leute von dem Kuckoo-Hashing auf die Idee, einfach auch zwei Tabellen zu benutzen. Das heißt, sie spendieren sich nicht nur eine, sondern zwei Hash-Funktionen und nicht nur eine Tabelle, sondern zwei Tabellen. Und wenn ich ein Find mache oder ein Remove, dann schaue ich eben jeweils in beiden Tabellen nach, ob das Element da ist. Ja, wenn es in der einen Tabelle nicht da ist, könnte es ja immer noch in der anderen sein. Und wenn ich einfüge, dann gehe ich so vor, dass ich eben erst in der einen Tabelle nachschaue und wenn dort Platz ist, füge ich das Element dort ein und wenn dort kein Platz ist, dann nehme ich dieses Element und füge das in die andere Tabelle ein. Und das könnte natürlich sein, dass dort ebenfalls die entsprechende Stelle schon besetzt ist. Dann muss ich das Element, was dort steht, wieder in der anderen Tabelle abspeichern. Auf diese Art und Weise kann so das Einfügen in eine Tabelle so eine Art Kettenreaktion auslösen, dass dann plötzlich alle möglichen anderen Elemente ebenfalls purzeln und woanders hin eingefügt werden müssen. Und damit solche Sachen damit solche Schleifen erkannt werden, ist die Idee bei diesem Kuckoo-Hashing zum Beispiel, oder eine Idee wäre, dass man eine geringe Anzahl von Verschiebungen erlaubt und wenn die Anzahl der Verschiebungen, die durch das Einfügen beim Einfügen entstehen, zu groß ist, dass man dann sowieso aufgibt und die ganze Datenstruktur neu konstruiert, sozusagen ein Rehash macht und ein neues Paar von Hash-Tabellen anlegt. Und dann ist die Hoffnung, dass bei den beiden neuen Tabellen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die so wenig Konflikte da sind, dass dass das Einfügen relativ schnell zu Ende ist. Also relativ wenig Elemente verschoben werden müssen. Aber Sie sehen schon, der Algorithmus hier ist verhältnismäßig kompliziert und entsprechend aufwendig ist natürlich vor allen Dingen dieses Verfahren dann auch genau zu analysieren, dass das tatsächlich die gewünschten Eigenschaften hat. Okay, das war das noch ein Wort zu dem dynamischen Hashing, zum perfekten dynamischen Hashing. Dann wären wir jetzt hier kämen wir noch zu einer letzten Schlussbetrachtung. Wir hatten neben dem Hashing mit Chaining, hatten wir dieses Hashing mit dieser Linear Probing oder mit linearem Sondieren als zweite Möglichkeit eingeführt. Das war sozusagen dann, wenn das Hashing eben, was gewissermaßen als Noten, dieses Probing, das funktioniert halt dann, oder das wird, kommt dann zum Tragen, wenn wir mit unserem, wenn wir eben doch auf Konflikte gestoßen sind. Das heißt, das ist jetzt wieder die Situation, wo wir eben eine nicht perfekte Hash-Funktion haben. Und wie gehen wir jetzt in generell gingen wir hatten wir ein war die Idee bei dem linearen Sondieren, dass wenn eine Stelle eben besetzt war, weil es da einen Konflikt gibt und vorher schon an dieser Stelle etwas eingefügt wurde, dass wir dann bei dem Nachbarn nachschauen und dann nach rechts weiter wandern. Aber man könnte sich natürlich überlegen, ob man hier auch andere Strategien einsetzt. Und dazu würde man sich eine erweiterte Hash-Funktion zur Verfügung stellen. die einem für einen Schlüssel K sagt, was getan werden soll, wenn bereits I versuche, das Element in der Tabelle abzulegen, zu einer Kollision geführt haben. Ja, das heißt, wo schaue ich als nächstes nach? Bei dem linearen Sondieren war unsere Strategie, naja, ich nehme ich habe meine Hash-Funktion, die wende ich auf den Schlüssel K an und dann gehe ich eben der Reihe nach die rechten Nachbarn durch. Das heißt, ich addiere einfach dieses I modulo der Tabellengröße M. Ja, das war das lineare Sondieren. Das hat einen Nachteil und das führt nämlich dazu, dass man so etwas, dass man einen Effekt hat, den die Leute auch Primary Clustering nennen oder primäre Häufung. Ja, das heißt, wenn ich zwei Schlüssel habe, die zwar zu unterschiedlichen Hashwerten führten, aber es könnte sein, dass eben an dieser Stelle der Platz in der Tabelle bereits belegt war, dass eben trotzdem ab bestimmten Punkten I und J die beiden Sondierungsfolgen gleich werden. Das heißt, diese Hash-Funktion, dieses H, K1, I1 und dann für jedes J, ist gleich dieser entsprechenden Folge, die entsteht, wenn ich eben mit HK2 und I2 starte und dann eben immer J hinzufüge. Und das ist natürlich irgendwie wenn so etwas auftritt, dann ist es natürlich schlecht, weil sich alle diejenigen, die einen Konflikt auf K1 haben und diejenigen, die auf K2, einen Konflikt auf K2 haben, ab einem Zeitpunkt irgendwann mal in die Quere kommen. Das ist also ein unerwünschter Effekt. Ja, die verdrängen sich gegenseitig und blockieren sich und führen zu einer weiteren Verstopfung an der Stelle, zu weiteren Konflikten und weiteren höheren Kosten für das Einfügen. Deswegen könnte man auch auf die Idee kommen oder kamen die Leute auch auf die Idee, möglicherweise andere anstelle von diesem linearen Sondieren andere Sondierstrategien zu betrachten. Eine andere Sondierstrategie zum Beispiel könnte sein, dass ich mir für geeignete Koeffizienten C1 und C2 nicht einfach sozusagen die Eden-Nachbarn anschaue, sondern erstmal dieses I skaliere, also meinetwegen nur 2, 3, 4, 5 im zweiten, dritten, vierten, fünften oder was weiß ich, Vielfache also entsprechend viele Schritte, entsprechend große Schritte mache, oder dass ich gar quadratisch vorgehe, indem ich einfach wenn ich eine Reihe von Konflikten bereits hatte, dass ich dann eben mit immer größeren Schritten in immer größerer Entfernung nach einem Loch suche. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, was die Leute ebenfalls betrachten, ist, dass sie abwechselnd links oder rechts von der eigentlichen Stelle nachsuchen. Das wäre, dann würde man eine solche Sondierfunktion benutzen, die da vorne diesen Faktor minus 1 hoch i hat, der dazu führt, dass abwechselnd links und rechts nachgesehen wird. Und dabei sollte im Prinzip, welche solche Funktion h, k, i man wählt, das ist dann eine Frage der Heuristik und des praktischen Experimentierens, was da halt gut ist. Nicht linearen Sondierverfahren haben natürlich immer den Nachteil, dass der Vorteil der, der Cache-Awareness sozusagen immer mehr verloren geht, je größere Sprünge oder je chaotischere Sprünge man macht auf der Suche nach einem freien Platz. Das ist natürlich besonders dramatisch hier für diese quadratischen Verfahren, weil da nach einiger Zeit sehr große Sprünge gemacht werden. Worauf man allerdings achten sollte, wenn man sich solche Heuristiken für diese kombinierten Hash-Funktionen HKI ausdenkt, ist, dass diese Funktion möglichst surjektiv sein soll. Das heißt, dass letztendlich früher oder später die gesamte Adressmenge auch vorkommt, damit man irgendwelche Schlupflöcher findet und nicht dann irgendwie die Hash-Funktion keinen weiteren Platz zur Verfügung stellt, obwohl in der Hash-Tabelle möglicherweise noch Platz wäre. Und das, sowas könnte man zum Beispiel erreichen, indem man zum Beispiel hier in diesem Falle M für diesen Fall, wo man abwechselnd links und rechts in immer größeren Abständen sucht, wo man diese Zahl M' wählt, oder eine andere Möglichkeit, indem man die Prim wählt und zusätzlich noch sicherstellt, dass das M 3 modulo 4 ist. Unter diesen Annahmen kann man nachweisen, dass dann tatsächlich diese verschiedenen Quadrate, dieses I halbe Quadrat, tatsächlich alle Stellen in dem Indexbereich der Tabelle auch tatsächlich erreichen. Ja. Aber auch bei diesem quadratischen Sondieren gibt es zumindest noch dieses sogenannte Secondary Clustering. Das heißt, dass wenn ich einen anfänglichen Konflikt hatte, dann wird die beiden Schlüssel gleich behandelt. Weil in diesen Zusatztermen hier, diese Zusatzterme, die wir hier erfunden hatten, hier oder hier, das hängt ja überhaupt nicht mehr von dem Schlüssel ab. Das heißt, wenn am Anfang dieses Ks, wenn wir verschiedene Ks auf den gleichen Wert abgebildet hatten, dann wird das durch das Sondieren entstehen dann die gleichen Folgen von Nachschlagen. Wenn man das also verhindern wollte, dann müsste man also zusätzlich hier an dieser zweiten Stelle ebenfalls noch eine Abhängigkeit von dem Schlüssel unterbringen. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man sich einfach eine zweite Hash-Funktion H' besorgt und dann eben eine kombinierte Hash-Funktion konstruiert, die aus dieser Basis-Hash-Funktion besteht und zusätzlich in Abhängigkeit von den Anzahl Kollisionen, die man schon gesehen hat, die zweite Hash-Funktion berücksichtigt. Dadurch würde man dieses Secondary Clustering ein Stück weit bekämpfen können. Und eine Möglichkeit, wie dieses H' von K gewählt werden könnte, ist zum Beispiel, dass man einfach hier 1 plus K modulo M minus 1 nimmt oder 1 plus K modulo M minus 2. Das hat zumindest den Effekt, dass für alle K dieses H' von K teilerfremd ist zu M. Und warum ist es teilerfremd? Naja, weil es eine Zahl ist kleiner als M, und wenn M eine Primzahl ist, dann ist dann M jede Zahl, die kleiner ist als M, zu M'. Und wenn dieses H' von K eben zu dem M' ist und ich addiere zu einer bestimmten Basiszahl die Vielfachen davon dazu, dann durchlaufe ich letztendlich alle Zahlen in dem, also modulo M zumindest, alle Zahlen in diesem Intervall von 0 bis M-1. Und das heißt, ich erreiche tatsächlich, wenn es irgendwo eine Lücke gibt, werde ich sie tatsächlich auch erreichen. Damit können primäre und sekundäre Häufung bekämpft werden, aber komplett ausgeschlossen werden sie deshalb möglicherweise trotzdem nicht. Weil es könnte ja Ks geben, für die sowohl das H von K wie das H' von K beide gleich sind. Das könnte ja sein. Und dann gäbe es nach wie vor auch eine sekundäre Häufung. Okay, ich denke, damit wären wir für heute erstmal am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nach Pfingsten wieder.